Du hast Fragen rund um Job, Karriere und Arbeitsrecht? Wir beantworten sie in den Wirtschaftsnews am Wochenende. Heute mit Michael Herr und unserem Karrierecoach Martin Wehrle. Und für ihn haben wir eine Frage gekriegt von Anne aus Riedlingen. Das liegt im Landkreis Biberach. Anne arbeitet seit kurzem in einer neuen Abteilung. Und jetzt ist da eine Stelle frei geworden, auf die sich eine Kollegin bewirbt, die sie noch aus ihrem alten Bereich kennt. Das Problem ist nur, von dieser Kollegin hält Anne leider sehr wenig. Sie hält sie für wenig teamfähig, menschlich auch für eher schwierig und fachlich für sehr wenig geeignet für den Job. Und deshalb fragt sie sich, soll sie den Chef vor der Bewerberin warnen? Und falls ja, wie stellt sie das am besten an?
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Anne. Entweder Sie behalten dieses Wissen für sich. Das könnte bedeuten, dass die ehemalige Kollegin eingestellt wird, dass der Abteilung ein Schaden entsteht und dass Ihnen persönlich ein Schaden entsteht, weil Sie vielleicht ausbaden müssen, was die Kollegin anrichtet. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass Sie loyal sind, dass Sie Ihr Wissen auf den Tisch legen und dass Sie es dann Ihrem Chef überlassen, was er damit anfängt. Und ich bin eindeutig für diese Variante. Also sagen Sie nicht, die dürfen wir auf gar keinen Fall einstellen, sondern schildern Sie einfach ein paar Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Wie war es mit dieser Kollegin zusammenzuarbeiten? In welchen Situationen ist die Kollegin vielleicht ihren Verantwortungen nicht gerecht geworden? Und wenn Sie Ihrem Chef das beschreiben, dann kann er es berücksichtigen beim Bewerbungsverfahren. Und damit tun Sie sich, Ihrem Chef und am Ende des Tages auch der ehemaligen Kollegin einen Gefallen. Denn die würde auch nicht glücklich, wenn sie überfordert wäre.
Ja, ist schon ein kleines Dilemma, in dem Anne da steckt. Hat ja schon ein bisschen was von Anschwärzen, den Chef vor einer Bewerberin zu warnen. Schauen wir mal, was unser Karrierecoach Martin Wehrle daraus macht. Hier kommt seine Antwort. Also mit dem Chef reden, aber sachlich die Beobachtungen aus dem alten Bereich erzählen. Das ist der Ratschlag von Martin Wehrle. Und ein Jobwechsel, der spielt auch bei unserer zweiten Frage eine Rolle. Hanna aus Baden-Baden, die ist neulich auf der Karriereleiter aufgestiegen, nach oben geklettert. Und sie ist ihrer früheren Chefin in ihrem Betrieb jetzt gleichgestellt. Diese vormalige Chefin, die ist bei dem Punkt aber offenbar anderer Meinung. Die behandelt sie nämlich weiter wie ihre Untergebene, arbeitet also nicht mit ihr auf Augenhöhe. Und das ist natürlich ein Problem für Hanna. Wie schaffe ich es, mich von der alten Chefin zu distanzieren? Das ist Hannas Frage an unseren Karrierecoach und hier kommt seine Antwort.
Das ist ein ähnliches Verhältnis, Hanna, wie Sie es vielleicht mit den Eltern kennen. Also man wird größer, man wird erwachsen, aber die Eltern, die sehen einen eben immer noch in der alten Rolle als kleines, niedliches, unselbstständiges Kind. Und in der Familie, da kann man das ja vielleicht akzeptieren. Aber wenn es jetzt ums Geschäft geht, dann hat das für Sie ganz konkrete Nachteile. Und darum ist es wichtig, dass Sie zu Ihrer ehemaligen Chefin klar sagen, wir arbeiten jetzt auf einer Hierarchieebene. Ich darf dir keine Befehle geben, aber du mir auch nicht. Wir diskutieren unsere Sachen aus und der bessere Standpunkt, der soll sich durchsetzen. Niemand steht über dem anderen. Wenn Sie das einmal so klar aussprechen, dann gibt es vielleicht ein bisschen Knatsch, ein bisschen Ärger, aber dieses Gewitter, das wird die Luft reinigen. Und danach können Sie beide besser und konstruktiver miteinander zusammenarbeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an fokus.arbeit@swr.de.
Ja, der Entwurf stellt jetzt nicht den Untergang des Abendlandes dar. Es ist leider ein weiterer Baustein, wo die Unternehmen sich mit mehr Bürokratie auseinanderzusetzen haben, da sehr detailliert wieder teilweise geregelt wird, wie das zu erfolgen hat. Und wir als Unternehmen würden uns teilweise wünschen, dass man auch mal sich darauf konzentriert, wie es zu weniger Bürokratie kommt und wie Dinge mal einfacher werden.
Aber Sie sagen jetzt trotzdem nicht der Untergang des Abendlandes. Das heißt, es hätte auch noch schlimmer kommen können. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel in dem Gesetz beziehungsweise in dieser ersten Vorlage sogenannte Öffnungsklauseln. Also die Tarifparteien können vereinbaren, dass die Dokumentationspflicht aufgehoben wird im Einzelfall. Das ist doch eigentlich genau diese Flexibilität, die sich die Arbeitgeber bei dem Thema immer gewünscht haben, oder?
Ja, aufgehoben wird sie nicht. Sie kann nur, ich sag mal, mit weniger Aufwand erfolgen. Dass ein Aufwand damit verbunden ist, das ist unbestritten. Das Gesetz sieht ja zum Beispiel vor, dass, wenn es keine Einigung gibt, zum Beispiel auch elektronisch täglich erfasst werden muss, wie die Arbeitszeit sich gestaltet hat. Und auch Abschließen einer Betriebsvereinbarung, die Einweisung der Mitarbeiter, das stellt alles Aufwendungen dar. Das heißt, es kann nur etwas weniger werden, aber es wird auf jeden Fall mehr, als wir im Moment haben.
Zu diesen Mehraufwendungen sind natürlich auch ein Stück weit, ist die Politik auch ein Stück weit gedrängt worden, natürlich durch diese Entscheidungen der Gerichte, über die ich schon kurz gesprochen habe. Ich würde mal en Detail eingehen auf Ihre Lage in Kaiserslautern. Sie haben ja 400 Beschäftigte dort. Wie halten die denn aktuell fest, wann sie wie lange gearbeitet haben?
Also circa 3/4 der Mitarbeiter ist es so, die kommen morgen ins Werk, stechen an und stechen ab. Das sind ja gerade die Mitarbeiter, die in der Produktion tätig sind. Darüber hinaus haben wir ca. 100 Mitarbeiter, die auch wechselnd in unterschiedlichem Umfang im Homeoffice tätig sind. Und bei denen wird es eben ein Thema. Da haben wir die Vertrauensarbeitszeit gepflegt. Das heißt, es wurde nur erfasst, wenn es über die Standardarbeitszeit hinausging, dass wir auch dokumentieren können, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird in der bestehenden Fassung. Die Aufwände steigen eben jetzt, da wir die Mitarbeiter dazu verpflichten müssen, das detaillierter dann zu tun, weil wir als Unternehmen das nicht praktikabel überwachen können und auch möchten, wie die Mitarbeiter in dieser Arbeitsform ihre Arbeitszeit gestalten.
Wie könnte denn jetzt so eine elektronische Aufzeichnung der Arbeitszeit, die der Gesetzentwurf ja fordert, bei Ihnen im Haus konkret aussehen?
Ja, das sind jetzt Dinge, die wir eben entwickeln müssen, wo die Aufwendungen entstehen werden. Da einen Weg zu finden, um es mit möglichst geringen Aufwänden zu tun. Aber letztendlich werden wir nicht dazu herumkommen, die Mitarbeiter eben zu verpflichten, das detaillierter aufzuzeichnen, wann sie anfangen, wann sie die Arbeit beenden, wie viele Pausen sie machen und entsprechend diese Daten dann auch zu archivieren und verarbeitbar zu machen.
Man hört ja von den Arbeitgebern häufig, dass sich die Arbeitskultur bei uns im Land spätestens mit Corona stark geändert hat. Homeoffice, logischerweise mobiles Arbeiten, jetzt für viele Menschen einfach zum Alltag dazugehört und dass ein neues Arbeitszeitgesetz das unbedingt berücksichtigen muss. Jetzt frage ich mich, ist das denn überhaupt ein Widerspruch? Also kann man zu Hause beziehungsweise wenn man mobil arbeitet, seine Arbeitszeit nicht genauso exakt festhalten wie im Büro?
Ja, das Problem ist, dass man sich eben hier auf einen Bereich konzentriert und das die eigentlichen Herausforderungen, wie man diese Dinge grundsätzlich flexibilisiert von einem Gesetz, das aus den 90ern kommt, bevor das mobile Arbeiten und das Internet überhaupt absehbar war und diese Dinge eben gar keine Berücksichtigung finden. Und ich habe immer mehr Situationen, wo ich auch Mitarbeitern erklären muss, dass ich ihren Wünschen zu arbeiten aufgrund der Gesetzeslage nicht nachkommen kann. Ein Beispiel ist ein Mitarbeiter, der an einem Projekt arbeitet und auch gerne mal mehr als 10 Stunden an dem Projekt arbeiten würde und am Folgetag einfach dann weniger zu tun, weil er gerade mitten im Thema ist, dem muss ich das untersagen, weil er die 10 Stunden nicht überschreiten darf. Und das sind eigentlich die Dinge, um die man sich kümmern musste, die auch den Wünschen der Beschäftigten entsprechen. Wozu das Gesetz ja eigentlich da ist, den Beschäftigten auch zu schützen. Und dazu gehört meiner Meinung nach eben auch dazu, den individuellen Wünschen der Beschäftigten nachzukommen, was auch Vereinbarkeit dann mit dem Privatleben Rechnung trägt.
Sie sprechen es an, das Gesetz ist ja kein Selbstzweck. Intention ist ja vor allem, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Eben auch deshalb, weil in Deutschland laut Experten einfach immer noch viele Überstunden nicht vergütet werden. Was würden Sie denn vorschlagen, wie kann man dieses Problem denn anders in den Griff bekommen als durch eine zusätzliche Dokumentationspflicht?
Also wir sind nicht dazu da, dem Gesetzgeber jetzt Vorschläge zu machen, wie er diese Dinge angeht. Das Problem ist dabei, dass man unter einen Generalverdacht gerät, dass die stattfindet. Und einen Punkt möchte ich noch dazu anmerken, diese Dinge werden sich auch einfach mit der Zeit von alleine lösen, aufgrund des Fachkräftemangels, den wir haben. werden auch Mitarbeiter bei Unternehmen, wo das im Prinzip Praxis ist, sich überlegen, ob sie weiter bei diesen Unternehmen arbeiten möchten. Und dieses Problem wird teilweise sich von alleine lösen. Und wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, dass die Fachkräfte, die wir haben, Arbeitsbedingungen vorfinden in Abstimmung mit ihren Unternehmen, die sie beschäftigen und halten möchten, die ihren Interessen berücksichtigen.
Lieber Markus Söder, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn ob im grünen Monsterkostüm an Fastnacht oder mit schnuckeligem Hundewelpenfoto auf Twitter, Sie sind wirklich immer für eine Überraschung gut. Dieses Mal verblüfften Sie, indem Sie original einen Tag, nachdem der endgültige Ausstieg aus der Atomenergie vollzogen worden ist, den Ausstieg aus dem Ausstieg fordern. Atomkraft, ja bitte! Lasst die Kernenergie laufen, sagen Sie bedeutungsschwer in Fernsehkameras. Für mich hatte das ja etwas von einem Angehörigen, der an Entführer appelliert. Lasst Isa 2 leben, bitte, bitte. Oder, um es mit den Worten von Grünen-Politiker Jürgen Trittin nicht besser sagen zu können, sie werfen sich mit großer Geste hinter einen abgefahrenen Zug. Schlechtes Timing also, lieber Herr Söder. Apropos, eine lange Halbwertzeit haben Ihre Ansichten ja nicht gerade. Hatten Sie doch seinerzeit nach der Katastrophe von Fukushima sogar markig mit Rücktritt gedroht, sollte weiter an der Atomkraft festgehalten werden. Ehrlich, lieber Herr Söder, das ist ja mehr Zickzack als in der bayerischen Flagge. Nun haben Sie also ausgebrütet, in Eigenregie sollen die Länder Atomkraftwerke weiterbetreiben. Bayern sei dazu bereit. Okay, lieber Herr Söder, dass die Bayern eine Extrawurst braten, das wäre ja nicht das erste Mal. Aber dann bitte mit allem, was dazugehört im neuen Atomfreistaat Bayern. Meiler München 1 ist bereits in Planung, Kühlturm vielleicht in Form eines Maßkrugs. Im Fichtelgebirge wird nach Uran geschürft, für den lästigen Atommüll gibt's im bayerischen Wald auch genug Platz. Und neuer Atomminister wird dann vielleicht Ihr Parteikollege Peter Gauweiler. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
SWR aktuell. Fokus Arbeit. Frag den Karrierecoach.
Das ist ein ähnliches Verhältnis, Hanna, wie Sie es vielleicht mit den Eltern kennen. Also man wird größer, man wird erwachsen, aber die Eltern, die sehen einen eben immer noch in der alten Rolle als kleines, niedliches, unselbstständiges Kind. Und in der Familie, da kann man das ja vielleicht akzeptieren. Aber wenn es jetzt ums Geschäft geht, dann hat das für Sie ganz konkrete Nachteile. Und darum ist es wichtig, dass Sie zu Ihrer ehemaligen Chefin klar sagen, wir arbeiten jetzt auf einer Hierarchieebene. Ich darf dir keine Befehle geben, aber du mir auch nicht. Wir diskutieren unsere Sachen aus und der bessere Standpunkt, der soll sich durchsetzen. Niemand steht über dem anderen. Wenn Sie das einmal so klar aussprechen, dann gibt's vielleicht ein bisschen Knatsch, ein bisschen Ärger, aber dieses Gewitter, das wird die Luft reinigen und danach können Sie beide besser und konstruktiver miteinander zusammenarbeiten. Das ist ein ähnliches Verhältnis, Hanna, wie Sie es vielleicht mit den Eltern kennen. Also man wird größer, man wird erwachsen, aber die Eltern, die sehen einen eben immer noch in der alten Rolle als kleines, niedliches, unselbstständiges Kind. Und in der Familie, da kann man das ja vielleicht akzeptieren. Aber wenn es jetzt ums Geschäft geht, dann hat das für Sie ganz konkrete Nachteile. Und darum ist es wichtig, dass Sie zu Ihrer ehemaligen Chefin klar sagen, wir arbeiten jetzt auf einer Hierarchieebene, ich darf dir keine Befehle geben, aber du mir auch nicht. Wir diskutieren unsere Sachen aus und der bessere Standpunkt, der soll sich durchsetzen. Niemand steht über dem anderen. Wenn Sie das einmal so klar aussprechen, dann gibt's vielleicht ein bisschen Knatsch, ein bisschen Ärger, aber dieses Gewitter, das wird die Luft reinigen und danach können Sie beide besser und konstruktiver miteinander zusammenarbeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an fokus.arbeit@swr.de.
Ein Geräusch, das die Herzen von Musikfans seit mehr als 100 Jahren höher schlagen lässt. Die Schallplatte erlebt derzeit einen Boom. War sie zu Beginn des Jahrtausends noch fast ausgestorben, kehren heute Plattenspieler und Vinyls zurück. Auch beim Nachwuchs, etwa in der WG-Küche, ist die Schallplatte wieder beliebt. Plattenladenbetreiber Rainer Rupp aus Stuttgart ist auch nach Jahrzehnten noch immer fasziniert vom Phänomen Platte.
Wir mögen das, glaube ich, weil man einfach, die Platte hat man mehr in der Hand, der Vorgang des Auflegens ist irgendwie interessant. Ich habe ein Beispiel hier, neue Lana Del Rey als Platte, Clubcover, ja, gibt was her, bedruckte Innenhüllen, man kann die Texte nachlesen, ohne Brille auch. Macht einfach Spaß.
Circa 4.000 bis 5.000 Platten hat Rainer Rupp zu Hause über die Jahre gesammelt und sein Hobby zum Beruf gemacht. Rupp arbeitet seit über 30 Jahren bei Secondhand Records in Stuttgart. Seit 10 Jahren gehört das Geschäft ihm.
Ich habe 1989 hier angefangen, als Aushilfe zu arbeiten. Damals habe ich Bibliothekswesen studiert. Ich kannte den Gründer und damaligen Besitzer von Secondhand Records schon von Flohmärkten und bin dann quasi so reingerutscht.
Dass der Laden so gut läuft, hat auch mit der großen Auswahl zu tun. Jedes Jahr wächst die Zahl der Platten, die Rainer Rupp in seinem Laden anbietet. Kundin Anke Lotze-Wank, die gerade durch den Laden stöbert, weiß das zu schätzen.
Ich suche prinzipiell jetzt mal was ganz anderes, nämlich französische Chansons. Und es ist eigentlich nicht für mich, sondern für meinen Sohn, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, dass man mal wieder einen Schallplattenspieler kaufen könnte.
US-Rapper Kendrick Lamar oder die Mitglieder der Metalband Iron Maiden waren schon bei Secondhand Records zu Besuch, auf der Suche nach der einen ganz bestimmten Platte. Dass die Kunden die dann auch schnell finden, dafür sorgt Rainer Rupp am liebsten selbst. Jede noch so kleine Band hat bei ihm einen festen Platz. Jede Platte ist so schnell gefunden und zwar innerhalb weniger Sekunden.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich mal Bibliothekswesen studiert habe. Könnte sein.